Die Blase platzt, 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 platzt. Die Blase ist doch schon am Platzen.
Dann formuliere ich es anders. Dann sagen wir nicht die Märkte, sondern die Anleger.
Ja, aber die Börse ist doch kein Feindbild.
Jetzt mal zum Beispiel eine Amazon. Kaufe ich die jetzt?
Ja,
oder
kaufe ich sie. Natürlich war es Manipulation. Die sicheren Häfen fangen dann zu versagen.
Welche Performance haben sie denn gemacht in diesem Jahr?
Herr Lochner, wie oft noch?
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit der Schweizer Legende, die ihr zuletzt alle gefordert habt. Und hier sitzt er. Wir sind zurück aus dem ikonischen Borlaug aus Zürich. Er ist Vermögensverwalter, Börsenexperte. Herzlich willkommen, Moimir Linker.
Ja, hallo Herr Lochner. Willkommen back in Zürich. Und natürlich ganz lieben Gruß an alle Ihre Follower.
Herr Linker, wir sind ja mittlerweile bekannt als Netzer und Delling. Ich hoffe, ihr feiert das, dass wir wieder zurück sind. Und heute gibt's, wie wir es kennen, Klartext. Und Klartext gibt's auch am 9. März. Herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei sind. Ein Live-Webinar. Und Leute, ihr könnt gratis dabei sein. 9. März, 18 Uhr. Einfach jetzt gratis anmelden. Link unten in der Beschreibung.
Die Fragen häufen sich und ich möchte gerne den selbstverständlichen nachkommen. Und das Medium-Webinar ist immer am einfachsten, am direktesten und daher
super.
Finde ich das sehr vernünftig, dass wir das machen.
Herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Sind Sie parat und angeschnallt für 7 schnelle Fragen?
Wie immer.
Wie immer. Erste Frage, wird KI noch unterschätzt?
Nein.
Dann geht KI jetzt gerade voll nach hinten los. Das Narrativ ist ja, KI ist so gut, dass wir alle arbeitslos werden und alle Unternehmen pleite gehen.
Nein.
Ist Trump am Ende nach der Watschen vom Supreme Court?
Nein.
Das haben Sie gut eintrainiert hier, das Nein. Mal schauen, jetzt geht Nein nicht mehr. Viertens, welche Aktien braucht man jetzt?
Man braucht Substanz und man braucht Substanz in jedem Segment. Wir werden später darauf zurückkommen. Das wäre dumm, das mit Ja oder Nein zu beantworten. Man braucht in jedem einzelnen Segment Substanz.
Da bin ich gespannt, was da gleich Substanzielles kommt. Fünftens, welche Aktien braucht man nicht?
Keine Substanz.
Das war jetzt aber billig, oder? Aber das lasse ich für den Anfang durchgehen. Sechstens, was ist das größte Risiko für den Bullenmarkt?
Black Swans.
Black Swans, da sprechen wir gleich drüber. Gut, die kennen Sie leider auch noch nicht, aber sprechen wir gleich über die Risiken. Und welche Aktie haben Sie zuletzt gekauft?
Sunrise.
Sunrise, da bin ich gespannt. Sprechen wir gleich drüber. Herr Linker, neulich gab es einen klugen Kommentar. Wir haben ja, ich habe kluge Follower, Sie ja mittlerweile auch schon viele Fans. Da kam auf, Mario, frag doch mal hier deine Gäste, welche Performance die so machen. Da sind Sie doch hier das perfekte Versuchskaninchen. Welche Performance haben Sie denn gemacht in diesem Jahr, zuletzt in den Monaten?
Also zunächst mal, Ihre Follower sind meine Follower. Aber bevor ich diese Frage beantworte, die werde ich gleich ausführlich beantworten, muss ich unbedingt auf Ihr letztes Video eingehen, weil das lässt mir seit vorgestern keine Ruhe. Als ich mir abends in aller Ruhe im Video angeschaut habe.
Weil es so gut war, das hat Sie beeindruckt.
Und habe gesehen, das Video war an sich gar nicht mal so schlecht. Aber wenn ich so etwas erzähle, wie wenn ich etwas erkläre wie die Prospekttheorie, was ja mein Herzblut ist, was meine Bibel der Investition ist, dann würde ich gerne das nochmal in ein komplettes Bild für Ihre Follower bringen, damit Sie das auch verstehen, weil Sie haben da einige essentielle Dinge vergessen.
Das war ja auch nur ein kurzer Abriss.
Ja, aber es geht nicht um das. Es geht darum, dass das viel zu wichtig ist und auch prägend für das gesamte Investment in den letzten 20, 30 Jahren, dass ich unbedingt darauf eingehen möchte. Weil das hängt mit so vielen Sachen zusammen, die wir auch später besprechen werden, dass ich mir das einfach nicht nehmen möchte. Sie haben die Prospekttheorie so olala erklärt, aber die wichtigsten Dinge sind Ihnen irgendwie abhanden gekommen. Das Erste, das ist das Prospektdenken. Das ist der Prospektpunkt beziehungsweise der Referenzpunkt, den Sie sich setzen. Das Referenzpunktdenken.
Der Dispositionseffekt, oder?
Nein, das hat mit Dispositionseffekt nichts zu tun. Es geht immer um den Start. Es geht immer um den Punkt, von dem Sie Ihre Gewinne oder Verluste messen. Das kann sein, das Erreichen Ihrer Hypothek, 1,52%. Das kann sein, dass Sie die Inflation schlagen wollen. Oder Sie brauchen 3%, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen mit Ihrem Vermögen. Oder Sie haben eine Wette mit dem Nachbar laufen und 7% gilt es zu schlagen.
Das ist einfach das Ziel der Investition.
Nicht das Ziel, der Referenzpunkt, an dem Sie den Erfolg Ihrer Investition messen. Und von dem laufen die Linien aus. Das ist das eine. Der zweite Punkt, und der hängt jetzt unmittelbar mit dem Dispositionseffekt zusammen, ist es, dass die Verlustaversion, so nennt man diesen Teil der Prospekttheorie, die ja 2002 mit dem Nobelpreis belohnt wurde, diese Verlustaversion bedeutet nicht, dass die Menschen avers sind gegen Verluste. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, dass das Verlustdenken dominiert, weil wir halt die Verluste stärker empfinden als die Gewinne.
Ja, doppelt so schlimm.
Oder? Richtig. Ja. Und jetzt komme ich zu ihrem Dispositionseffekt. Es ist richtig, dass wir dazu neigen, Gewinne zu früh zu realisieren und Verluste zu verdrängen. Mhm. Haben Sie richtig erklärt. Aber Sie haben nicht erklärt, warum es so ist. Es ist ganz simpel. Ein realisierter Gewinn verursacht mehr Freude als ein Buchgewinn. Das heißt, wir versuchen, diese Kurve etwas steiler werden zu lassen, anstatt mit einem 45-Grad-Winkel zu investieren. Ein realisierter Verlust bedeutet mehr Freude als ein realisierter Gewinn. Gewinn bedeutet mehr Freude als ein Buchgewinn. Hingegen bedeutet ein realisierter Verlust mehr Schmerzen als ein Buchverlust. Daher entsteht der Dispositionseffekt. Das nochmal als Ergänzung zu Ihrem tollen Video von vorgestern.
Und was wäre ich ohne Sie? Jetzt haben Sie aber den Politiker gemacht und sind der Frage elegant ausgewichen.
Nein, es ist Zynismus an dieser
Stelle. So leicht.
Nein. Zynismus an dieser Stelle ist gar nicht angebracht, weil ich möchte, dass so etwas Zentrales,
das ist ja
wie
wunderbar,
die Prospekttheorie auch bei ihrer Followerschaft auch wirklich zu 1000% ankommt. So, und jetzt kommen wir zu der Performance seit Beginn des Jahres. Der Prozess begann Ende letzten Jahres, zieht sich eigentlich fort. Und was mich am meisten freut, dass die stinklangweiligsten und defensivsten Depots gerade von den Kunden, die aus Deutschland Sicherheit suchen, zu uns kommen, mit Abstand am besten gelaufen sind. Wir liegen dort zwischen 5% und 10% seit Beginn des Jahres. Und das ist natürlich schon erstaunlich. Das sind natürlich die großen Versicherer.
Also in Euro dann gerechnet?
Natürlich in Euro gerechnet, klar.
Bei der Frankenordnung aufgewertet hat? Oder?
Etwa 2%. Es ist nicht die Welt. Aber es ist immerhin, hat das Übrige dazu getan. Und dann sind es natürlich die Versicherer. Dann ist es der Rückversicherer, dann ist es die Swiss Re. Aber das ist nicht das Wichtige. Die Immobilientitel sind schön ins Laufen gekommen. Und das habe ich gesagt, dass das die Säule unseres Investments ist, die Basis. Die Dividendentitel plus die Versicherer, die Rückversicherer, so etwas wie eine Swisscom. Mhm. Langweiliger Titel macht 20%. Zu Ihrer Frage Sunrise, 7% Dividende und die Zahlen, ich habe auf die Quartalszahlen gewartet und einen Tag vorher begannen wir das zu kaufen, bei manchen schon früher.
Ganz kurz, was ist das genau, weil manche kennen es vielleicht nicht?
Sunrise ist eine ganz normale Telekommunikationsbetreiber, genau. Und basierend auf diesen, dass die Titel aus der zweiten Reihe noch massiv gekommen sind, werde ich jetzt nicht unbedingt verraten, alle welche, aber die Kunden, die sie im Depot haben, wissen das. Ich bin mit dem Beginn des Jahres sehr zufrieden. Es holpert weltweit, es knallt in den Edelmetallen, es knallt brachial in Kryptowährungen und die Welt sucht Substanz. Zu Ihrer Eingangsfrage, welche Titel muss man haben? Substanztitel.
Substanz ist das perfekte Schlagwort für das Interview mit Herrn Linker. Das Problem nur, manchmal verlieren Aktien ihre Substanz und dann sollte man sie besser verkaufen. Aber wie verkauft man Aktien strategisch? Jetzt gibt's die Antworten. Unser brandneuer Guide, den kannst du dir gratis runterladen. Aktien verkaufen, der perfekte Zeitpunkt. So machen es Profis strategisch. Jetzt gratis sichern. Link dazu unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und ich kann es euch nur empfehlen, es ist ein richtiges Brett geworden. Ganz tiefer Inhalt, Schritt für Schritt mit Entscheidungsbäumen auf jeden Fall nicht verpassen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Interview. Edelmetalle kamen viele Fragen, da sprechen wir gleich drüber, wie Sie das bewerten. Lassen Sie uns eins nach dem anderen durchgehen. Kommen wir mal zu Trump. Das Zolltheater, der Supreme Court. Es gab eine ordentliche Watschen. Jetzt gibt es natürlich noch viele offene Fragen. Er hat gleich mal zurückgeschlagen, aber er ist natürlich schon limitiert. Wir haben es ja gesehen, jetzt 10%, 15%, aber dann ist das ja nur für 150 Tage. Dann muss der Kongress zustimmen. Also er wurde schon beschnitten. Ist sein Machtinstrument, sein Playbook nicht am Ende jetzt?
Nein. Schauen Sie, normalerweise bei den ersten Zolltheatern, wie hoch waren die Ausschläge? Brachial. Jetzt haben wir übers Wochenende alle gedacht, hatten eine Wahnsinnspanik, als gestern die Märkte aufgemacht haben. Ja, was waren das? Der Nasdaq 1%, 1,5%, der Dow Jones 1,8%. Das ist nichts. Nichts, wenn man sich die letzten Monate anschaut. Er sucht Wege, es ist ein Spiel, er hat eine klare Strategie. Die Strategie bedeutet Unsicherungsstiften. Es hat sich an dieser Strategie ja gar nichts geändert. Forderung nach unerreichbaren Zielen, dann Verhandlungen, dann Deals, die im Rahmen des Realistischen liegen. Und so endet das Ganze. Er hat natürlich jetzt ein Problem, weil es ein Rechtsproblem ist, weil Amerika ist immer noch eine Demokratie und dort ist ein Gerichtsurteil ein Gerichtsurteil. Er wird jetzt mit Klagen konfrontiert werden natürlich, weil die Unternehmen die jetzt gekippten Zölle ja wieder haben wollen. Ich weiß nicht, wie das ganze Spielchen ausgeht, aber eins weiß ich, wie die Börse reagiert und das sehen wir bereits heute. Wir haben eine Gegenbewegung. Ob sie jetzt groß ist oder klein, oder ob es nochmal runtergeht, das ist überhaupt das Problem, was ich halt mit den Medien habe in letzter Zeit. Ich weiß nicht, als wäre diese Sequenzierung wie so ein Kuchen in der Bäckerei. Immer, da hast du ein Stück und geh wieder und morgen kommst du. Nein, ich kann noch einen Kuchen nehmen, am Tisch stellen und das in Ruhe genießen und das hält 3 Tage. Immer dieses Getaktete. Ich verstehe, dass Journalisten Schlagzeilen produzieren müssen. Sie ja auch. Sie leben davon. Aber sie machen es auch vernünftig, sonst würde ich ja nicht mit ihnen diese Gespräche führen. Weil ihre Gespräche dienen auch ihrer Followerschaft. Aber manchmal ist es des Guten zu viel. Dieses auf den Punkt bringen und jetzt, aber jetzt heute und jetzt muss es passieren und jetzt habe ich es begriffen und jetzt tue ich das. Nein, Investment ist die Börse erzählt uns eine Story. Wir müssen sie antizipieren. Wir müssen mit der Börse leben. Wir müssen nicht morgens aufstehen, Kaffee nehmen und zitternd anfangen, die Nachrichten zu lesen und dann anfangen zu traden wie die Geisteskranken. Und manchmal kommt mir das so vor.
Sehr gute Vorlage. Story. Was mir gerade auffällt, die Stories werden gerade fast schon bewusst immer ins Negative gedreht, denn eigentlich, wenn ich mir das jetzt anschaue, wir hatten letztes Jahr Liberation Day, Trump mit den Zöllen und die Welt geht unter und der Welthandel ist am Ende. Es war ja wirklich Wahnsinn, was da los war. Jetzt wird das Ganze ja eher zurückgedreht. Jetzt kann man natürlich noch die Restangst haben, oh, er schlägt jetzt umso härter zurück, aber eigentlich wurde das, was ja angeblich der Weltuntergang war, in gewisser Weise limitiert. Und jetzt ist es aber auch wieder negativ. Also die erste Reaktion am Freitag war positiv, aber trotzdem dann hieß es, oh, also erstes Thema. Zu KI kommen wir gleich. KI wird ja auch gerade gefühlt nur noch negativ interpretiert. Steckt die Börse gerade in so einem Negativstrudel?
Nein, tut sie nicht. Ich habe das immer gesagt, die Börse ist eine Diva, sie braucht es. Und ich sag Ihnen, wo es richtig zur Sache gegangen ist. Während der Kuba-Krise und Dotcom-Blase und Lehman-Kollaps und Corona, da ist es zur Sache gegangen. Was jetzt passiert, es sind Schwierigkeiten, es sind Probleme, selbstverständlich, aber die sind mitnichten zu vergleichen mit richtigen Black Swans, mit richtigen Problemen. Die sind im Moment nicht gegeben, Gottlob. Es gibt Konflikte, ich will alles nicht heile malen, aber man muss doch mal die Kirche im Dorf lassen. Man muss sich mal hinsetzen, schauen, was haben die Märkte durch die letzten Monate und Jahre gemacht?
Dann formuliere ich es anders, dann sagen wir nicht die Märkte, sondern die Anleger.
Ja, aber die Börse ist doch kein Feindbild. Die Börse ist, ich sag's nochmal, sie können sich nicht morgens zitternd an den Kaffeetisch setzen und fangen an, die Nachrichten zu lesen und oh mein Gott, und jetzt fangen sie an zu traden. Aber das wird den Leuten suggeriert, das wird den Leuten vermittelt. Diese nötige Gelassenheit, diese Freude daran. Fakt ist eines, die Staaten werden sich um uns nicht kümmern. Da bin ich mit Ihnen, ich meine, wir sind ja in vielen Dingen einer Meinung. Darum führen wir ja diese Interviews. Wir führen sie ja nicht, um uns hier zu streiten. Wir führen sie, damit die Investoren und ihre Follower sich eine Essenz daraus ziehen. Und das passiert. Und es entwickelt sich wirklich ein schönes Verhältnis. Und vielen Menschen helfen wir. Und das ist toll. Das ist das, wieso wir das tun. Aber auf der anderen Seite muss man immer wieder den Finger mahnen zu sagen, Leute, fangt doch nicht an zu drehen. Immer dieses Überhastete, immer dieses bis in Extremis. Nein, warum?
Ich versuche ja auch Meinungen zu spiegeln, die unter den Kommentaren sind, einfach damit Sie das auch einordnen können. Ja. Das ist ja auch nicht, jede Frage entspricht ja auch nicht meiner Meinung. Das ist, glaube ich, manchmal auch ein bisschen Missverständnis. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema, wo auch viele Fragen kamen nach dem Motto, oh, ist Iran schon eingepreist? Da zeigt sich ja an vielen, ob das jetzt wollte ich schon Truppenbewegungen sagen, also was stationiert ist, ob das Goldspekulationen sind, ob das Aussagen von Trump sind, da zeigt sich ja, da könnte es bald hochkochen. Und jetzt mal eine ganz einfache Überlegung, Trump wurde gerade ein bisschen beschnitten, hat eine auf den Deckel bekommen, auf die Finger, das mag er nicht so gerne. Jetzt vielleicht erst recht, um abzulenken, um Stärke zu zeigen, Iran, passiert da was und ist das schon eingepreist?
Er hat genug Probleme zu Hause.
Ja, von denen will er vielleicht.
Ja, klar. Ja, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder er kümmert sich um die Probleme zu Hause oder aber er will davon ablenken. Man weiß es nicht so genau. Fakt ist eines, Militärschläge sind eingepreist. Militärschläge. Hm. Wie das ausgeht, weiß man nicht. Er hat auch diesmal einige Leute, die ihm abraten, wie man es liest. Ob es richtig ist, weiß ich nicht, aber man liest es zumindest. Und ob die Risiken zu groß sind oder nicht, das wird er natürlich logisch abwägen. Wenn gibt es Schläge, wenn die Schläge erfolgreich sind, wird das genauso laufen wie beim ersten Mal. Wenn sich ein Konflikt daraus entwickelt, dann werden die Märkte natürlich reagieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so tragisch, es ist nicht großartig.
Sie haben es gerade ja selber gesagt, nicht übertreiben, Kirche im Dorf lassen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass viele Anleger gerade sehr nervös reagieren.
Ja.
Kommen wir mal zu diesem Narrativ. Sie sagen ja immer, die Börse ist nicht logisch, sondern psychologisch.
Stimmt.
Sind die Anleger gerade psychologisch angeschlagen?
Nein, sie sind es schon immer gewesen. Genau wie wir auch. Unser Job ist es ja, uns davor zu wehren. Und unsere Kunden davor zu bewahren. Und unser beider Job ist es, ihre Followerschaft davor zu bewahren, psychologisch zu werden. Die Börse ist psychologisch. Wenn Sie so psychologisch sind wie jeder andere, erzielen Sie keine Mehrrendite. Und das ist wichtig, das eben halt nicht zu tun. Nicht mit der Herde damit zu laufen. Was Fakt ist, man muss einen Schritt weitergehen. Man muss sich fragen, warum ist es im Moment so? Warum sind die Leute so panisch? Warum ist die Angst so groß?
Jetzt habe ich ja gesagt, dann sind die Anleger doch panisch in gewisser Weise.
Ja, das hat aber mehrere Gründe. Ja, nicht unsere Follower und nicht meine Kunden.
Die müssen, nicht alle natürlich, müssen, das ist schon klar.
Ja, aber dann, es geht, nochmal, Sie lassen mich wieder nicht ausreden. Warum sind sie panisch? Die Frage muss nicht lauten, sind sie panisch? Logisch sind sie panisch, das merken wir ja. Aber warum sind sie panisch? Sie sind panisch deswegen, weil immer noch latente Herde politisch, Kriege unterwegs sind. Das macht die panisch. Dann macht die panisch eben Trump und dann macht die panisch vor allen Dingen eine Sache. Warum ist diesmal die Entwicklung Europa, USA, Russland anders? Die Annäherung USA, Russland, das macht die Menschen unsicher. Die Rolle Europas macht die Menschen unsicher. Diese 10 Jahre komplettes politisches Versagen aus der Sicht der Europäer, außenpolitisch, ja gut, innenpolitisch auch, aber außenpolitisch, das macht diesen Leuten Angst. Und die Leute sagen immer noch, und ich habe tagtäglich Kontakt und ich spreche tagtäglich mit diesen Menschen, dass die Angst haben, was in Europa passiert. Sie haben Angst um ihr erspartes Geld, für das sie ein Leben lang gearbeitet haben. Nach wie vor, daran hat sich überhaupt nichts geändert. So, und dann fangen an sich sicher, und soweit die Begründung, warum. Und jetzt kommt die Prise obendrauf. Jetzt kommt noch das Salz in die Suppe der Panik. Die sicheren Häfen fangen an zu versagen. Die Kryptowährungen versagen komplett. Was war der Hype der Kryptowährungen? Was war der Grund? Eine komplette nicht existierende Korrelation mit den Aktienmärkten, frei von der Wirtschaft abgekoppelt, stabil in Krisenzeiten. Das war das Credo oder das war die Philosophie dahinter. Passiert das Gegenteil. Die Kryptos sind 50, 60 bis 80, 90 Totalverlust von der Spitze entfernt. Dort ist Blut geflossen ohne Ende. Kommt jedem rüber. Ist klar, kommen wir gleich zu, separat, ist zu wichtig. Ist viel zu wichtig. Nur die Leute müssen eins begreifen, Zyklus hin, Zyklus her. Ich komme jetzt ja nicht dahin und sage, ich habe Kryptos nie angefasst, das wissen Sie auch, das ist ja allseits bekannt. Der Punkt ist aber, was jedem jetzt klar sein muss, dieser Zyklus ist anders als andere, weil...
Bei Krypto
ich habe,
jetzt
bei speziell. Krypto, ja, natürlich. Weil ich habe damals, bei dem ersten Crash, hat es 1-2 Billionen gebraucht, um den Bitcoin von den 20 wieder auf die 80, 90 und in die Allzeithochs zu befördern. Aber jetzt bräuchte es viel mehr, um wieder dahin zurückzukommen. Aufgrund des Volumens, ist ja logisch. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wie viele jetzt wirklich Totalverluste erlitten haben, wie viel Geld vernichtet wurde, was fehlt, um ihn wieder hochzutreiben, weil wir wissen ja, Krypto wird oft gehebelt und da ist einfach, das fing an mit den Altcoins und dann ging es über, ja, und jetzt ist auch die zweite Reihe dabei, komplett wegrasiert zu werden. Und Solana, Ripple, Doggy, sind alle 60%, 70%, 80% von Top entfernt. Gut. Das heißt, dieser sichere Hafen existiert im Moment nicht für die Anleger. Oder für immer mehr. Es gibt immer noch die harte Community, die dran glauben. Okay. Aber für viele ist dieser Hafen weg. Und dann gab's das Metallkrypto, wie ich sage, was sich dem Edelmetalle anfangen, wie Kryptos zu verhalten. Warum der Absturz auch immer gekommen ist. 30% an einem Tag ist einfach too much. Und Das Gold war an diesem ominösen Freitag vor 3 Wochen, das Gold 25, 28, Silber fast 40. Silber hat sich vom Top halbiert, jetzt hat wieder die Verluste etwas eingeholt.
Was war da los? Da kamen so viele Fragen. War das einfach überhebelt oder war das sogar Manipulation?
Natürlich war es Manipulation, aber sie werden nie ein... Logisch war es Manipulation. Sie können doch nicht einen Edelmetallpreis in der Qualität von Silber, selbst Gold 30, aber Silber 40% an einem Tag. Logisch war es eine Manipulation, aber sie werden niemals wissen, welche. Aber sie war auf jeden Fall orchestriert, weil ein Solokünstler, ein Hedgefonds oder eine Bank können nicht so eine Bewegung auslösen.
Ich meine, das ist ja die größte Assetklasse der Welt. Also,
ja, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber es ist mühsam, sich fragen, warum. Es kann jederzeit wieder passieren. Punkt. Und das ist der nächste Punkt, was die Investoren verunsichert. Dass auch dieser sichere Hafen nicht bröckelt, aber gezeigt hat, was es sein kann. Und jetzt komme ich zum Fazit des Ganzen. Ich will es mal so sagen, aus meiner Perspektive heraus. Hm. Ich möchte, dass jetzt alle Follower die Augen schließen. Und stellen sich einfach eine gerade Linie vor. Und wir haben hier eine 1 und wir haben hier eine 10. Die Natürlichkeit einer Investition beginnt bei mir bei 1 und endet bei 10. Wir beginnen mit den Altcoins, dann gehen wir über die Kryptos der zweiten Reihe, dann kommt Bitcoin, dann kommen die Edelmetalle, dann kommen die Rohstoffe, dann kommt die gehypte KI, dann kommt die solide KI. Und bei 10 kommen die Münchner Rück und die Hannover Rück und die Swiss Re. Stellen wir uns einfach mal diese Linie vor. Rechts ist die Definition einer Investition bei 10. Und bei 1 ist die Definition einer Spekulation. Gegen beides nichts einzuwenden. Aber hier investiere ich Geld und hier spekuliere ich mit Geld. Hier kaufe ich etwas, was ich hoffe, dass es mir jemand anders teurer abkauft. Ohne jegliche Wertschöpfung. Auch die größten Krypto-Liebhaber werden mir in einer Sache recht geben. Es gibt keine Cashflows. Genau wie bei den Edelmetallen. Das Gegenteil ist hier der Fall bei 10. Und wir vergessen mal die Marktpsychologie für eine Sekunde und gehen zurück zu der klassischen Dividend-Discount-Analyse. Was ist der Wert eines Investments? Der Wert eines Investments ist die Summe aller künftig abdiskontierten Cashflows. Weil die Aktie selber, wenn ich sie abdiskontiere und ich halte sie 30 Jahre, die ist heute nichts wert. Aber die ganzen Dividenden, die ich bekomme. Und das ist für mich diese Skala. Und das ist für mich diese...
Also Substanz heißt das.
Das ist für mich Stichwort. Die Natürlichkeit, ich nenne es die Natürlichkeit eines Investments. Von unnatürlich bis zu natürlich, von Spekulation bis zu einer Investition. Und die Schlussfolgerung daraus, wir sind immer noch bei der Frage, warum die Menschen panisch sind. Und das kann man einfach nicht mit einem Wort oder mit einem Satz beantworten. Erinnern wir uns am Ausbruch der Corona-Krise.
Also die Impfung verkauft.
Bitte?
Da wurde ja alles verkauft.
Ja, ich will auf was anderes hinaus. Da gab es damals, als die Impfungen kamen, gab es die Impfgegner und die Impfbefürworter. Okay? Gab es manchmal Familienstreitigkeiten. Gab es manchmal Riesentheater zwischen dem einen Lager und dem anderen Lager. Okay? Behalten wir das mal im Hinterkopf. Was haben wir die letzten Wochen am Markt erlebt? Die Fiat-Befürworter und die Fiat-Gegner. Die Fiat-Befürworter ist logisch, die Fiat-Gegner, Gold, Edelmetalle, Kryptos, Parallelsysteme und so weiter und so weiter. Das Problem ist, dass in der Vergangenheit nichts außer Fiat funktioniert hat. Nichts. Und das nicht, weil Fiat top ist. Das habe ich auch schon 1000 Mal gesagt. Fiat ist alternativlos, weil es einfach dazu keine Alternative gibt, wie das Wort alternativlos es ja schon sagt. Wir leben nur in einem Staat, die Notenbanken drucken Geld, wir zahlen Steuern, wir haben eine Polizei, mehr oder weniger funktioniert der Staat, wie auch immer, mal recht, mal schlecht und es gibt da und da natürlich 1000 Kritikpunkte, aber es gibt nichts anderes, was nun mal den Alltag bestreitet.
Aber unter im Goldstandard gab es auch eine Polizei.
Moment, ja...
Sorry, das muss jetzt sein.
Ja, das Problem ist, dass sie mich aus dem Flow bringen und ich möchte, dass wenn ihre Follower mir zuhören, dass ich den Gedanken zu Ende führe, weil es hat ja einen Sinn, wenn ich etwas versuche, etwas weit ausgeholt zu erklären. Also Impfgegner, Impfbefürworter, Fiat-Gegner, Fiat-Befürworter. Okay, gut. Und was ist passiert? Es kam zu einer kleinen Schlacht zwischen diesen zwei Gruppen. Und an diesem Tag, wo die Edelmetalle abgestürzt sind und auch dieser Absturz der Kryptowährungen, das ist ein Muskelspiel des Fiat-Geldes, um zu sagen, ihr wollt ohne mich, dann machen wir. Und das ist das Fazit. Und diese Situation, dass sich sichere Häfen verabschieden, das macht die Anleger, das macht die Investoren weltweit ängstlich, weil ihre Szenarien bröckeln. Jemand hat...
Oder auch Narrative, kann man sagen. Dieser Debasement Trade war ja 2025, das war ja quasi ein No-Brainer. Da wissen wir alle Free Lunch. Wir wissen, Free Lunch gibt's nicht. Irgendwann wird's gefährlich nach dem Motto, ah ja, Dollar schlecht, Fiat schlecht, Staaten schlecht, Gold, Silber, Bitcoin im Zweifel auch noch. Ja. Das ist zusammengekracht. Das KI-Narrativ ist ja auch in gewisser Weise zusammengekracht, weil wir haben ja jahrelang gehört, das Bären-Narrativ war ja, KI ist ja komplett überschätzt, die verbrennen alle Geld und irgendwann gibt's böses Erwachen. Jetzt heißt ja auf einmal, ihr habt die KI unterschätzt, die ist viel zu stark und gibt's ja jetzt virale Artikel dazu nach dem Motto, ja, wir werden alle arbeitslos und das ist ja auch verrückt. Also ich habe zuletzt viele unlogische Narrative gesehen, die sich gegenseitig widersprechen. Man hat es ja auch schön gesehen, Software ist tot, wurde abverkauft, die KI-Gewinner wurden aber auch abverkauft. Also die Börse widerspricht sich doch ständig gerade, oder?
Ja, logisch, das ist doch das Geile an der Börse. Das ist doch das Einmalige, das ist doch das Faszinierende an der Börse.
Aber dann bieten sich doch auch mega Chancen, oder? Wenn ich zwei logische Fehlschlüsse quasi parallel gehabt werden.
Ja, selbstverständlich. Aber das Problem ist, was...
Oder die sich gegenseitig ausschließen, besser gesagt.
Aber was, es heißt immer, die Blase platzt. Die Blase ist doch schon am Platzen. Sie ist doch seit Wochen am Platzen. Aber sauber, logisch, Investoren haben massiv dazugelernt. Es verläuft komplett anders wie der Dotcom-Crash. Komplett anders. Anders kann es doch gar nicht laufen. Die neuen Firmen werden durch alte Firmen finanziert. Die Leute haben Panik, wenn es heißt, wir investieren nochmal 100 Milliarden in die KI und nochmal auspulvern. Amazon, Apple, Microsoft. Dann kommen Top-Zahlen raus und die Aktien schmieren ab. Es gibt Gewinnmitnahmen, weil die Leute vor den Dimensionen Angst haben, ob es sich bezahlt macht. Ja, gesünder geht's doch gar nicht.
Ja, aber jetzt mal
rationaler und gesünder geht es doch
aber nicht. Aber wir reden ständig über die Blase, aber das ist doch dann gar keine Blase.
Ja, das wollte ich mir mit Ihnen genau anschauen.
Und hatten wir überhaupt jemals eine, vielleicht mal zwei Wochen, vielleicht mal zwei Monate, aber Sie haben es gerade erklärt, es wird ein Chart gezeigt von den Mac 7, die Cashflows gehen runter, wir sterben alle. Ja. In der Blase wird's heißen, die sollen noch mehr Schulden aufnehmen, weil KI macht uns alle reich. Also ständig diese Blase.
Das will ich ja mit Ihnen jetzt genau mir anschauen.
Ja, soll mal da reinspringen.
Und zwar, wir springen mal da rein, aber ich möchte vorher etwas dazu sagen, weil ich möchte das anhand eines sehr klassischen Fehlverhaltens, das ist der Confirmation Bias, angucken. Hm. Confirmation Bias ist, ich suche nach einer Bestätigung. Nehmen wir mal an, wenn wir beide Montagmorgen zum Bäcker gehen, ist das nicht das beste Beispiel, aber stellen Sie vor, Sie sagen sich, montagsmorgens haben alle Menschen schlechte Laune. Sie gehen zum Bäcker, holen ihre Brötchen, neben steht einer. Und sie sagen, siehste, habe ich doch gesagt, schlechte Laune. Dann setzen sie das Auto, fahren ins Büro und sagen sich, alle Porsche-Fahrer sind Raser. Sie gucken nach links, es überholt sie im Porsche. Ich bin bestätigt. Ich bin confirmed. Okay? So, jetzt schauen wir mal die erste Grafik an. Und Sie sehen auf dieser Grafik den S&P 500 versus das Shiller-PE-Ratio. Mhm. Und zwar, wir reden darüber, über den Zeitraum 1880 bis heute, also komplett. Wir kommen schon mal in Stolpern, wenn wir zum Beispiel sehen, wo wir vor der 1929 Riesenkrise waren und wir sehen, wie hoch der Absturz damals war. Damals war übrigens das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 33. Man muss sich das mal vorstellen. So, und dann sehen wir, dass vor der Dotcom-Blase wir bei 45 waren, sind dann absolut runter, sind abgestürzt und sehen, dass wir jetzt rund bei 41 sind. Soweit so gut, alles klar. Wir haben dasselbe Bild wie bei der Dotcom-Blase, Finger weg, KI ist eine Blase, absolute Katastrophe. Ich fühle mich bestätigt, der Mann in der Bäckerei neben mir hat schlechte Laune. Okay, gut. Aber ich schaue mir jetzt ein anderes Bild an. Und ich schaue mir diese Grafik an und ich sehe jetzt, anhand der Bewertung von Microsoft, Apple, Amazon, Google, also Google A, Google C, Facebook, Visa, Mastercard, Nvidia, Netflix, Adobe und Tesla. Schaue ich es mir an und vergleiche jetzt das Verhältnis der Kapitalisierung, das wievielfache sehen wir im Verhältnis zum S&P 500, und wir sehen, dass diese Titel, dass die größten Technologietitel vor dem Platzen der Dotcom-Blase bei etwa 2,8 Faktor waren. Dann ist die Blase geplatzt und wir sind dann runtergekracht bis auf 1,4. Und wenn ich mir die das Verhältnis heute anschaue, wir sind bei 1,5. Das heißt, wir sind nahezu auf dem gleichen Level wie nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Und wenn ich mir dieses Bild anschaue, dann sage ich, es sind noch gar nirgendwo. Wir haben noch nicht mal eine Rallye begonnen. Und Sie sehen, wie diametral, wie Sie sagen, dass die Börse sich widerspricht. Darum ist die Objektivität und Rationalität im psychologischen Umfeld immer wichtig und immer gefragt.
Jetzt komme ich mir fast vor, als hätten wir uns abgesprochen, denn das ist jetzt eine Steilvorlage für meine These. Die Mag 7, jetzt kann man sich streiten über die einzelnen Aktien, aber sagen wir mal, eine Microsoft, eine Amazon, eine Alphabet, selbst Nvidia, wenn man sich die Forward-KGVs anschaut, dann denkt man sich, okay, das sind ja Value-Schnäppchen gerade. Sie haben es gerade beschrieben, ein bisschen auf eine andere Weise, aber wir haben da Forward-KGVs von 21, 22, Meta 23, ja. Und die Leute kaufen aber Walmart mit einem KGV von 45 oder schielen auf eine New York Times, weil Buffett zugeschlagen hat mit einem KGV von 28. Was sagt uns das?
Das sagt uns genau das, was wir immer sagen. Märkte sind nicht logisch, sind psychologisch. Genau das ist die absolut klare Entwicklung.
Also bietet sich dann anders gefragt eine Riesenchance?
Nein, schauen Sie mal, sie hat sich schon geboten. Die Chance ist, es ist jetzt nicht so, dass es eine neue Chance ist. Natürlich ist die Chance da. Aber ich habe Ihnen gesagt, dass sich die Blase bereinigen wird. Und sie ist dabei, sich zu bereinigen. Das haben wir bei unserem ersten Gespräch bereits gehabt. Und dann dieser Prozess begann eigentlich, seitdem wir beide unsere Interviews führen. Seit mittlerweile 1,5 Jahren circa. In dieser Zeit hat dieser Prozess doch schon längst begonnen. Und Gott sei Dank und seien wir froh, hat er begonnen, denn er reinigt sich auf eine Art und Weise, nicht wie ein Gewitter, wie eine Entbarm, nein, sondern wie ein kleiner Nieselregen, Pause, bisschen Sonne, kommt wieder ein bisschen Regen, absolut gesund. Und das haben die Investoren gelernt. Sie haben gelernt, dass immer weniger Leichen nach einem Hype übrig bleiben, und das ist logischerweise auch dem zu verdanken. Es ist aber auch der Finanzierung dieser Geschichte zu verdanken, dass die Unternehmen extrem viel Geld selbst in die Hand nehmen und nicht alles auf Pump und nicht alles emittiert, wie das bei der Dotcom-Blase war. Oder das beste Beispiel war der neue Markt. Viele können sich noch daran erinnern. Ich war damals Neuling auf dem Börsenparkett, wie der neue Markt. Ja, nein, so Neuling war ich nicht mehr, aber der neue Markt in Deutschland. Solche Katastrophen passieren nur dann, wenn die Investoren nicht risk-off gehen. Oder auch nicht risk-on gehen. Das ist, wenn sie Hirn-off gehen.
Ja, aber
das,
mal, ja?
Das ist seit der Dotcom und neuer Marktblase sehen wir diese Entwicklung und diese unglaublichen Fortschritte, die gemacht worden sind auf der Seite der Investorenschaft.
Aber was wäre jetzt Hirn-on? Also substanzielles, jetzt mal zum Beispiel eine Amazon. Kaufe ich die jetzt?
Ja,
oder
kaufe ich sie.
Ja, weil natürlich kaufe ich. Es könnte jetzt auch sein, dass der Salami-Crash weitergeht, dass die auf KGVs von 15 fallen oder dass wir einfach eine Seitwärtsbewegung zwei, drei Jahre sehen, weil alle die Hosen voll haben.
Nein, das glaube ich nicht. Nein. Seitwärtsbewegung nicht, weil dafür nimmt Amazon zu viel Geld in die Hand. Dass der scheibchenweise Crash weitergeht, das ist jetzt mal gar kein Crash, sondern es ist im Moment eine rückläufige Entwicklung.
Ja gut, bei Software zum Beispiel kann man ja schon von einem Crash sprechen, die letzten Monate.
Nein, da kann man sicherlich von keinem Crash sprechen. Nein, das ist...
60, 70%?
Was 60-70%?
Bei vielen Softwaretiteln.
Ja, aber doch nicht bei Microsoft.
Nein, aber nicht bei Microsoft auch.
Ja, aber ich rede nicht über irgendwelche.
Das ist eine Korrektur natürlich.
Ich rede nicht über irgendwelche Softwaretitel. Ich rede über Microsoft, ich rede über Amazon, ich rede über AMD, ich rede über Micron Technology. Das sind die Titel, und Intel mittlerweile, die man dazu zählen muss. So, das ist für mich immer noch Substanz in diesem Segment. Ich rede nicht von dem gehypten Zeug, was ich immer wieder gesagt habe, dass sich das verabschieden wird. Und tut es ja auch. Von Kryptominern angefangen über die Tech-Titel, die kein Geld verdienen. Ist doch Tatsache, oder?
Aber nicht? Das ist für Sie dann auch Tech-Substanz, also zählt dann auch zur Substanz dazu?
Selbstverständlich. Ich habe am Anfang des Gesprächs gesagt, dass jedes Segment für mich Substanz und Müll hat. Und Auch der Technologiesektor hat für mich Substanz, selbstverständlich. Und das ist für, und da ist für mich eine Microsoft und Amazon, aber ganz weit vorne. Das sind auch die Titel, die als erstes diese Korrektur beenden werden.
Wissen Sie,
so, das steht fest. Wir wissen nicht, wann die Korrektur endet. Das ist richtig. Ob ich vielleicht noch, ob ich jetzt ein Schnäppchen machen will und warte noch 10% oder 15%, ist möglich. Aber das sind die ersten, die diese Korrektur beenden werden.
Wissen Sie, was ich so spannend finde, dass zwei Narrative eigentlich krachend gescheitert sind und trotzdem sind die Kurse ja zuletzt gefallen oder es lief jetzt nicht so berauschend. Erstes Narrativ haben wir schon besprochen. KI ist komplett überschätzt. Jetzt heißt es auf einmal, KI ist besser, aber das ist auf einmal das Problem.
KI ist die Zukunft.
Ja, ja, aber dass sie quasi zu gut ist und die Wirtschaft schwächt und das...
Das werden wir sehen.
Genau. Da kamen auch noch Fragen.
Können Sie sich erinnern, als die Dampfmaschine entwickelt wurde?
Ganz kurz.
Können Sie sich erinnern, als die Dampfmaschine
entwickelt wurde? Ja, da habe ich noch nicht gelebt, aber ich habe gehört davon.
Können Sie sich daran erinnern, als die Fließbandarbeit erfunden wurde?
Ja, Innovationen sind natürlich erst immer mal...
Können Sie sich erinnern, als der Traktor erfunden wurde, wo die ganzen Knechte gedacht haben, hier sind wir alle arbeitslos.
Pferdekutsche haben Sie vergessen.
Und das ist das, was ich gesagt habe. Die Börse ist Leben, die Börse lernt, die Börse antizipiert. Also lassen wir sie es doch tun.
Und das zweite Narrativ, das finde ich auch sehr amüsant. Wir haben jetzt gerade gesprochen über Microsoft und Co. Die laufen jetzt zuletzt nicht gut. Es hieß ja immer, oh, wow, wow, wenn die fallen, dann bricht alles zusammen. Die Indizes haben sich kaum bewegt. Ist das der Beweis, dass das eigentlich auch eine schöne Märchenstunde war? Also die Big Caps laufen nicht. Und eigentlich, wenn man jetzt auf die Indizes schauen würde, hätte es gar keiner mitbekommen.
Herr Lochner, wie oft noch? Wie oft noch? Was ist ein Index? Ein Index ist eine Momentaufnahme.
Meine These war das ja nicht.
Ja.
Sie wissen ja,
von
wem die These kommt.
Ein Index spiegelt wieder die Vergangenheit und die Gegenwart, nicht die Zukunft. Wenn man in einen Index investieren würde, wenn alle passiv investieren würden, würde die gesamte Weltwirtschaft zusammenbrechen. Logisch? Nicht logisch. Nein, ich frage Sie das, ob Ihnen das logisch.
Ja, dann gäbe es ja gar keinen Markt mehr in dem Sinn.
Doch, es gäbe natürlich einen Markt.
Ja, aber keinen.
Aber es gäbe keine Outperformer. Es gäbe keine Firmen, die es verdienen, dass man an sie glaubt und dass man sie finanziert. Ein Index glättet. Er glättet. Und er glättet in dem Sinne, ist das einzig Positive daran ist, dass wir eine ganz gesunde Sektorenrotation sehen. Und das ist gesund. Das gehört auch zu der Abteilung, die Investoren haben gelernt. Sie nehmen da mal vorübergehend weg und platzieren das Geld woanders. Sie suchen nach Opportunitäten. Ein perfekt gesundes Zeichen. Ein mit das gesündeste Zeichen, was wir sehen. Nicht raus und warten. Und der Markt fällt. Und jetzt geht wieder rein. Und dann geht wieder raus. Diese Träderei. Wie so ein erschrockenes Hühnchen. Nein. Wir sehen eine Sektorenrotation. Das ist das Beste, was in einer Korrektur passieren kann.
Jetzt haben wir den nächsten Widerspruch. Man hört und liest ja ständig, oh, was ich jetzt schon mehrfach angedeutet habe, lassen Sie uns zu dem Punkt kommen. KI ist viel besser, macht uns arbeitslos. Komischerweise, Sie haben es gerade beschrieben, wird dann aber Value gekauft, es werden Zykliker gekauft, es laufen die Small Caps.
Richtig.
Also es wird gespielt, die Wirtschaft läuft eigentlich besser in den USA und in der Zeitung steht, die Wirtschaft bricht zusammen. Also das ist doch auch schwachsinnig, oder?
Ja, wer schreibt das denn? Sie haben doch.
Ich nicht.
Sie haben mich auch im Herbst gefragt, wann geht Amerika pleite? Also mit Verlaub. Nein. Aber das sind. Ja, aber das sind genau die Dinge, wo. Das ist unsere Aufgabe. Aufgabe, den Investoren da draußen zu sagen: Seht euch mal bitte mal das Ganze an. Vergisst nicht, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Was ist. Der deutschen Wirtschaft geht, lassen wir das mal jetzt.
Ja, die juckt ja auch für die weltweite Börse jetzt nicht wirklich. Die deutsche Wirtschaft, die juckt natürlich uns hier.
Aber ihre Follower juckt's.
Natürlich, ich will das auch nicht kleinreden.
Aber wie ist die juckt? Weil das ist das, was ich tagtäglich höre.
Natürlich.
Die juckt es sogar
mich juckt's
massiv.
Auch.
Ja, natürlich. Ja.
Ja, ja, nee, aber ich meine nur, man sollte nicht den Fehler machen, dann zu denken, dass die globale Börse deswegen untergeht. Hier kommt eine Zuschauerfrage mal. Ich habe heute ein paar versucht noch aufzulisten hier. Frage an Linker. Kann er erklären, wie der Algorithmus zwischen Value und Momentum wechselt?
Boah, die Zuschauer stellen vernünftigere Fragen als Sie.
Leveraged er. Kann er nochmal die Grafik mit der Gleichverteilung und S&P 500 und den Werten nach Prospekttheorie erklären?
Also, der Algorithmus hat tatsächlich, vor im Dezember fing es an, hat tatsächlich die Gewichtung vom Momentum etwas auf die Substanz verlagert. Das ist absolut korrekt. Das haben wir gesehen. Das hat auch die Nervosität in diesem Segment wiedergespiegelt. Bei den Value-Titeln hat er komischerweise gar nicht reagiert. passiert. Dort ist er genauso auf dem Momentum geblieben, wie es gewesen ist. Aber er hat tatsächlich erkannt, dass Nervosität in den Tech-Bereich reinkommt. Und wir haben es gesehen bei den Big Caps. Also sagen wir mal Mac 7 plus vielleicht noch Micron dazu und Intel, haben wir gesehen, dass dort das Momentum etwas schwächer wurde und er hat tendenziell ausgeschlagen mehr in Richtung Value, also mehr in Richtung Substanzbewertung, aber noch im neutralen Bereich. Also er hat keine Verkaufsempfehlungen ausgesprochen. Das heißt also, er ist immer noch dabei, die großen Gewinne wie beispielsweise Nvidia und Micron Technology, also diese Monstergewinne, die wir teilweise hatten, dass wir diese reduziert haben und die Restposition behalten haben.
Vielleicht
das ist eine sehr gute Frage vom Zuschauer.
Ganz kurz, Kompliment. Wie fahren wir jetzt da weiter? Also bleiben wir noch in Substanz und Value, aber mischen jetzt trotzdem Tech dazu? Oder also wie schätzen Sie das ein? Ist diese Sektorrotation in gewisser Weise schon abgeschlossen oder geht die weiter?
Jeder Kunde hat ein eigenes Portfolio. Jeder Kunde hat eine eigene Benchmark und jeder Kunde hat ein eigenes Portfolio. Wenn ein Kunde auf Deutsch gesagt auf dem Vollgas ist, dann halten wir im Moment Micron Technology. Wir haben nachgekauft Microsoft, wir haben gekauft Amazon, wir halten noch Google und Alphabet und das war's. In etwas anderes gehen wir nicht rein. Intel gibt es noch Positionen und wir haben etwas Advanced Micro Devices. Aber das sind die offensiven Depots, die auch seit Anfang Jahr am schlechtesten gelaufen sind. Weil das konnten die Value-Titel nicht ganz kompensieren. Die sind 2-3% im Plus. Aber diese stockkonservativen Depots, die wirklich aus den Schweizer Dividenden bestehen, die sind teilweise seit Anfang Jahr 8-10% im Plus. Ja.
Es kamen sehr viele Fragen. Schweizer Franken, glaube ich, können wir kurz machen. Prognose, wie geht's weiter?
Völlig unverändert.
Vielleicht mal zwei Sätze, wenn es Leute zum ersten Mal sehen sollten.
Also der Schweizer Franken wird definitiv weiter aufwerten. Der Euro wird langfristig definitiv schwächer werden. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Experten, gut, ich bezeichne mich nicht als Experte, ich bin Vermögensverwalter, aber ich sag's mal, mit vielen Kollegen bin ich da tatsächlich wirklich einer Meinung, dass langfristig kein Weg dann vorbeigeht, dass der Schweizer Franken weiter aufwertet, was natürlich zum Vorteil des Euro-Investors ist, der in Schweizer Franken investiert ist. Referenzwährung Euro, Investment in Schweizer Franken, wertet es langfristig auf. Wir haben seit Anfang Jahr verloren. Wir sind auf dem Allzeit, ich muss vielleicht dazu sagen, es gab ja das Allzeittief, ist ein falsches Wort, weil wir haben ja, als die 1,20 aufgehoben wurde, am 15. Januar 2015, hatten wir diesen brachialen Taucher bis auf die 88 Cent runter. Wir haben uns dann wieder erholt. Aber wir sind tatsächlich jetzt im Bereich 91,20, also von diesem Taucher abgesehen, sind wir auf dem Allzeittief. Und ich glaube, dass die Schweizerische Nationalbank unter Druck kommt, wenn tatsächlich die 90 wackelt. Wenn die 90 wackelt, dann ist, glaube ich, dann steht das Minus vor dem Zins.
Ja. Wie beurteilen Sie die Arbeit der SNB? Macht sie es gut, macht
sie
es schlecht?
Nein, sie machen sie gut. Sie machen sie sehr gut, sie machen sie besonnen. Gut, sie haben auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Was können sie machen? Zinsen senken den Franken drucken und verkaufen. Mehr können sie nicht tun. Und das gelingt halt nicht. Das ist logisch, aber das ist nicht die Schuld der SNB. Das ist halt dem Problem. Die Frage ist, ob die SNB tatsächlich mutig genug ist, ein dickes Minus vor den Zins zu schreiben. Die Wirtschaft bräuchte es bitter, bitter, bitter nötig. Es gibt Stimmen, viele, die sprechen dagegen. Zum Beispiel unsere Altersvorsorge hier in der Schweiz. Wir müssen ja auch investieren für unser Alter. Und wenn sie keine Zinsen haben, können sie kein Einkommen erzielen. Weil die Klasse Einkommen, die Klasse der Anleihen, die ist weltweit nicht mehr existent. In der Schweiz sind die Zinsen bei null. In Europa Qualität 2-2,5%, mehr gibt es nicht. Und der einzige Ort auf dieser Welt, wo es wirklich vernünftige Zinsen mit einem vertretbaren Risiko ist, das sind die Unternehmensanleihen USA aus der ersten Reihe. Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, Johnson & Johnson und diese Dinge. Das heißt, diese Anlageklasse weltweit ist im Moment sehr, sehr problematisch. Und deswegen ist die Frage, ob die SNB mutig genug sein wird. Denn ich glaube, wenn sie negativ gehen, entweder wir bleiben bei null oder aber sie sind so mutig und gehen negativ, aber dann muss es eine Initialzündung, dann muss es eine eine Schlagwirkung geben. Und dann wird es auch nicht 0,25, dann werden es 0,5%, um tatsächlich ein Signal in die Welt rauszuschicken.
Warte mal ganz kurz, weil da immer wieder so viele Fragen kommen. Sie haben es am Anfang erklärt, die Performance, wenn man jetzt von Euro in Schweizer Franken geht, dann habe ich natürlich die Performance der Aktien, aber ich habe dann auch nochmal die Währungsperformance, die dann genau für deutsche Anleger
nochmal,
die Frage
nochmal,
immer wieder kommt.
Wenn das Unternehmen kodiert ist in dieser Währung, in diesem Land, dann habe ich natürlich den Vorteil auch der Währungsgewinne.
Sehr gut. Was sagt Herr Linker zu Sika?
Oh, der Linker hat zu Sika was mitgebracht. Das will ich aber ganz kurz abhalten, um mich da nicht... Ich habe noch zwei Grafiken mitgebracht. Das war auch eine Frage, die mir gestellt wurde. Es liegt mir am Herzen, dass ich das einem Ihrer Follower natürlich erkläre, weil das ein sehr, sehr gutes Thema ist. Wir sehen hier bei der Sika Forecast Net Sales. Also wir sehen hier links oben die Umsätze. Und wir haben diese kleine Delle 2023, 2024 sehen wir. Nun kann natürlich diese kleine Delle auf keinen Fall der Grund für diese massive Korrektur gewesen sein. Logisch. Betrachten wir uns das unter den Augen des Economic Profit, die Tabelle drunter, die Grafik drunter, dann sehen wir eines natürlich ganz deutlich. Dann sehen wir diese massive Delle bei der Profitabilität. Warum? Der Umsatz war gekauft. Eindeutig. Und daher dieser absolute Absturz und die Art und Weise, wie diese Aktie abgestraft wurde. Aber schauen wir uns mal, wir ignorieren das rechts oben, den Branchenvergleich, gehen wir runter, Net Debt versus Liquidity, dann sehen wir ganz genau, dass die Sika eigentlich 13, 14, 15, 16, 17, 18 kaum Schulden hatte. Dann sind die Schulden explodiert, wieder zurück und dann massiv explodiert im Jahre 23, 24. Das heißt, logisch, wir sehen es, der Umsatz war gekauft. Problem China, dann kam Trump, dann kamen die Zölle und so weiter und so weiter. Aber wir sehen eines, wir sehen ab 24 und zwar 25, das erste Mal 26 und signifikant 27, 28, 29 sehen wir einen massiven Rückgang des Verhältnisses Schulden versus Eigenkapital. Und ich glaube, da muss man auch nicht studiert haben, um sich da ein eigenes Bild zu machen, dass Sika für uns ein klarer Kauf ist. Wir bleiben bei dem Ziel 240, 260 Schweizer Franken.
Frage an Herrn Linker. Welche zwei Schweizer Aktien würde er aktuell empfehlen? Eine haben wir gerade schon gehört, eine langfristige Empfehlung und eine mit kurzfristigem Potenzial.
Ich mag solche Fragen nicht.
Das ist von einem Zuschauer.
Nein, nein, nein. Ich mag die Zuschauerfrage immer, aber ich würde von den Zuschauern höflichst bitten, mir zu sagen, welches Segment, Dividende, Wachstum, das ist, es gibt so viele. Ich habe gesagt, im Moment gefällt mir Sunrise ausgezeichnet. Gut, wir haben sie vor den Zahlen gekauft, nach den Zahlen ist sie 10% jetzt gestiegen in der letzten Woche. Ich fange mal mit den etwas offensiveren an. Sunrise gefällt mir, Sunrise gefällt mir, Swiss Re gefällt mir immer noch fantastisch, da sind Bollwerke, Zürich ist auf dem Top-Weg, das sind wirklich diese defensiven Titel. Aus der mittleren Sparte gefällt mir sehr gut, die Sika, wie gesagt, mit einem riesen Comeback-Potenzial. Der Spin-Off von Holcim, Amrise, wir haben sie in vielen Depots gehabt und wir werden sie weiter zukaufen.
Die machen so Spezialbeton und sowas auch, oder?
Die machen das gleiche wie Holcim, nur das Amerikaner, das US-Geschäft hat Holcim abgespalten. Und es gefällt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, und was wir nicht vergessen dürfen, mit ein Grund für unsere wirklich Outperformance in den letzten Wochen, Monaten, die Halbleiter. Die Schweizer Halbleiter. Comet, Inficon, VAT, eine fulminante Rallye hingelegt. Fulminante Rallye. Nun sind die von Anfang an günstiger bewertet gewesen als die US-Titel. Schreiben auch dementsprechend vernünftige Zahlen und die Quartalsergebnisse waren herausragend. Nicht gut, auch nicht sehr gut, sie waren herausragend.
Ich kann es Ihnen leider nicht ersparen. Nestlé, es kommt immer wieder, sind Sie nach wie vor kein Fan?
Ich mag Nestlé nicht.
Hat sich nichts geändert dran?
Nein. Sie hat sich erholt.
Warum?
Sie hat sich erholt, weil in der Zwischenzeit viele Papiere viel besser performen. Mir gefällt nicht die Politik,
Wachstum,
mir gefällt
Mauer,
nicht die Wasserpolitik, ja. Das Wachstum. Sie haben es nicht verstanden, mit dem starken Schweizer Franken vernünftig zu akquirieren. Und ihre Wasser- und Babynahrungspolitik gefällt mir auch nicht. Es ist auch ein bisschen tatsächlich, auch wenn man es mir vielleicht nicht glaubt, es ist auch so eine Moralgeschichte. Ich weiß nicht, die Menschen mögen es nicht. Ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sagen würde, ich kaufe Nestlé aus moralischen Gründen nicht. Das ist Unsinn. So weit würde ich niemals gehen, weil das einfach nicht der Wahrheit entspricht. Aber es gibt rationale Gründe, die sprechen für Turnaround. Ich sag auch nicht, dass wir sie nicht kaufen werden, aber ich denke, das dauert noch ein bisschen.
Dauert noch ein bisschen. Soundhound Noch eine Frage, eine Aktie, wie schaut es da aus?
Ja, daran hat sich überhaupt nichts geändert. Gar nichts. Das ist eine Spekulation in aller Brutalität. Müssen wir gar nicht, da gibt es auch nicht zu beschönigen. Am Anfang war meine Prognose perfekt. Dann ist sie wieder, dann ist sie abgestürzt. Das ist ein Papier, was in 3 Wochen 50% machen kann. Zu diesem Papier habe ich eine ganz klare Meinung. Winzige Position beimischen und entweder ist sie pleite oder ich werde mein Geld verzehnfachen.
Wir müssen auch ganz kurz über den neuen Fed-Chef sprechen, weil da gab es zuletzt auch viele Schlagzeilen. Ich, da schicke ich vorweg, glaube nicht, dass er zum Beispiel den Gold- und Silbercrash ausgelöst hat. Trotzdem, viele machen sich Sorgen.
Nö, mit Sicherheit nicht.
Wird er das war Regimewechsel...
Das war eine peinliche Erklärung dafür, um nicht den wahren Erklärungen im Nachhinein auf den Grund gehen zu wollen.
Aber wie schätzen Sie ihn grundsätzlich ein? Wird er ein guter Fed-Chef oder für die Märkte... Wird er ein guter Fed-Chef, wird er doch so
schwerer zu berechnen? Ich möchte nur einen einzigen Satz dazu sagen. Er ist von allen der am wenigsten schlechteste.
Der am wenigsten schlechteste. Also keine Bremse für dieses Jahr, da sind Sie entspannt?
Nein.
Wird dann der Zins vielleicht sogar positiv nach unten überraschen? Die Inflation, wenn man sich zumindest mal die Live-Daten anschaut, auch wenn sie natürlich nach wie vor ein Problem ist, aber wird sie größer gemacht, als sie ist in den USA? Ist sie wirklich so schlimm?
Nein, sie ist gefühlt auf dem Lebensmittelbereich mit Sicherheit eine Katastrophe. Ich habe auch mit ein paar Menschen gesprochen, die das so empfinden und so fühlen. Das ist richtig. Aber im Großen und Ganzen ist die Fed absolut auf Zielkurs.
Das heißt, die Zinsen können fallen?
Ich ändere nicht mein Szenario. Die Zinsen werden nicht können. Die Zinsen werden fallen. Mich hat nur sehr stark überrascht die Schärfe des Rückgangs beim letzten Mal. Übrigens auch in UK. Übrigens auch in England. Hat mich das sehr, sehr erstaunt, denn da sind wir doch markant runter und in Amerika sind wir doch jetzt sehr nah an den 2% und dann steht weiteren 2-3 Zinssenkungen nichts mehr im Wege.
Kommen wir langsam zum Fazit. Emerging Markets kamen auch noch viele Fragen, aber das, glaube ich, können wir heute jetzt nicht mehr vertiefen. Gehört für Sie ins Depot oder ist das...
Ja, bei den größeren Depots selbstverständlich. Klar, natürlich. Indien, Vietnam, und Korea natürlich.
Da,
also Japan und China nenne ich jetzt nicht Emerging Markets, sondern ich spreche wirklich von Indien, Vietnam und von Korea. Ja.
Kommen wir langsam zum Fazit für die kommenden Monate. Das ist das Jahr ja noch Gott sei Dank relativ lang. Wir haben die Zwischenwahlen. Wir wissen, das ist statistisch gesehen jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Trotzdem, wie schätzen Sie das Jahr ein? Also holpriger, schwieriger Start. Trotzdem stehen wir eigentlich gar nicht so schlecht da. Die Stimmung ist gefühlt viel, viel schlechter als die tatsächliche Lage. Bietet sich da gerade eine Monsterchance? Was wird positiv überraschen? Wie kommen wir aus diesem Narrativ Wirrwarr, aus diesem...
Jetzt kommt der Herr Lochner wieder. Jetzt kommt der Herr Lochner. Ja. Zum Schluss. Perfekt, machen wir Jahresrallye jetzt schon. Wir können ja jetzt schon über eine Jahresendrallye sprechen, oder? Wir haben ja schon Februar.
Also meine Güte. Das gilt schon.
Nein, also ja.
Ich will mal was hören hier, Substanzielles von Ihnen.
Habe ich Ihnen gesagt, wir werden Geschichte schreiben? Haben wir Geschichte geschrieben? Haben wir neue Allzeithochs gesehen? Haben wir einen Krypto-Crash gesehen, der sich gewaschen hat?
Jetzt zitiere ich hier, die Vergangenheit interessiert mich nicht.
Ja, aber mich interessiert sie manchmal schon, weil wissen Sie, wenn ich mit der Sika daneben liege, oder letztens hat mir eine Followerin auf Twitter geschrieben, sie ist von mir bitter böse enttäuscht und sie ist völlig schockiert, weil ich mit der BYD daneben lag. Okay. Das ist so ein bisschen wie Sie. So etwas.
Ich bin nicht enttäuscht.
Ich glaube, Nein. Wissen Sie, was für mich wichtig ist? Für mich ist wichtig, dass ein Kunde zu mir sagt, mir geht es gut und ich kann gut schlafen. Und so blöd es klingt. Und davon abgesehen ist das mein Ziel. Aber ich sage Ihnen ganz klar, dass dieses Jahr, geschichtlich war das letzte Jahr allemal, aber es, und ich habe Ihnen auch gesagt, dass wir die Weichen stellen für das 26. Bis jetzt, wenn die Schweiz so weiterläuft, dann wird es für die Schweiz definitiv ein historisches Jahr. Und davon profitieren unsere Kunden natürlich am meisten. Aber ich denke, dass da auch wieder Paukenschläge sind für die Zukunft. Dass wenn dieses Trump-Hickhack und Theater aufhört und er muss in Richtung Midterms liefern, ich sehe absolut keinen Grund, warum wir nicht Ende des Jahres deutlich höher sind als jetzt. Deutlich.
Sie haben ja vorher gesagt, eigentlich hat die Rallye noch gar nicht richtig angefangen.
Natürlich, habe ich gesagt. Ja. Stehe ich auch zu. Also, ja, nach wie vor zu. Aber sie hat auch deswegen, und das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn ich da falsch liege. Gar nicht mal so schlecht, dass, wenn es Ende des Jahres als Linker 10%, 15%, du hast falsch gelegen, wo ist denn die Rallye? Also diese kleine Rallye ist vielleicht gar nicht mal so schlecht als 40% oder 30% und dann wieder irgendwie Abstürze. Und das zeigt, die Besonnenheit tatsächlich der Investoren weltweit, die massiv dazugelernt haben.
Herr Linker, herzlichen Dank. Das war wie immer ein Vergnügen. Und ich hoffe, Leute, euch hat's auch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Das Webinar auf keinen Fall verpassen am 9. März. Wie gesagt, gratis dabei sein. Link findet ihr unten. Und dann freue ich mich auf Sie.
Ich freue mich auf das Webinar ebenfalls. Und zum Schluss, wie immer, herzlichen Dank an Ihre Follower für den Respekt und für die Kommunikation. Mag ich sehr, nach wie vor. Und wie immer nie vergessen, der größte Fehler ist es, nicht zu investieren.
Herzlichen Dank.
Ich habe euch danken.
Meine Videos und Interviews gefallen, kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Herzlichen Dank Ihnen.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.